Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben natürlich eine neue Folge am Start zum neuen Spieltag. Dieses Mal ist es der 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-2023. Mein Name ist wie immer Julius Eid. Wie immer haben wir uns ein, zwei Schwerpunkte rausgesucht, auch mit dem Blick aufs Wochenende, aber natürlich auch generell ausgewählt nach Spannung. Und da gibt es einen Verein, den wir jetzt schon länger etwas sträflich vernachlässigt haben, obwohl er ganz, ganz oben in der Tabelle steht. Der Spitzenreiter nach 12 Spieltagen heißt Union Berlin. Über die wollen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Das machen wir mit Dominik, der heute bei uns ist. Hallo Dominik.
Also.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist zum ersten Mal auch im Bully Special zu Gast, also auch mal wieder eine neue Stimme hier für das Format. Und wie gesagt, ein Verein, den wir jetzt länger schon sträflich vernachlässigt haben, weil er eben sich natürlich auch durch die Punkteausbeute, durch die Tabellenposition mehr als verdient hat, dass man mal genauer drauf guckt, was da eigentlich bei Union Berlin los ist. Und wenn man ganz ehrlich ist und über Union Berlin redet, dann ist die Frage, die ich mir stelle und die sich bestimmt viele stellen, was ist da eigentlich los seit dem Aufstieg? Also es geht ja wirklich für diesen Verein konstant nach oben, man kann das wirklich abhaken. Wir haben den sehr souveränen Klassenerhalt, wir haben den Einzug in die Conference League, den Einzug in die Euro League und jetzt vielleicht sogar die Herbstmeisterschaft, wenn es so weitergeht, wie die Tabelle gerade aussieht. Und es sind nur noch 3 Spiele insgesamt bis zur WM und bis zur vermeintlichen Herbstmeisterschaft. Also wirklich eine Menge positiver Erlebnisse in den letzten Jahren. Ist vielleicht eine blöde Frage, aber von außen betrachtet ist man immer überrascht. Deswegen die Einstiegsfrage an dich. Wie sehr überrascht dich das, wo Union gerade steht und was Union in den letzten Jahren macht?
Auch sehr, muss ich dazu sagen. Also für jeden Union-Fan, den ich kenne, geht es eigentlich immer noch um den Klassenerhalt. Und noch haben wir 14 Punkte hin. Also das ist nicht nur ein Spruch, der viele Journalisten nervt, sondern es geht uns eigentlich auch so. Und es war eigentlich jedes Jahr so, dass uns die Mannschaft überrascht hat. Im ersten Jahr, unser Präsident Dirk Zingler hat ja, bevor wir aufgestiegen sind, mal vom Urlaub in der Bundesliga gesprochen. So hat sich das auch für uns angefühlt. Als wir dann tatsächlich aufgestiegen sind, wollte davon gar nicht mehr so viel wissen. Aber wir haben halt gedacht, ja, jetzt mit viel Hängen und Würgen im ersten Jahr drinbleiben, wäre schon ein Riesenerfolg. Und dann war es eigentlich ein souveräner Klassenerhalt. Dann ist nach dem Jahr ist mit Sebastian Andersson ein ganz wichtiger Spieler von uns weggebrochen. Dann haben wir in der nächsten Saison gedacht, oh, unser ganzes Spiel war auf den zugeschnitten. Ob das jetzt was wird mit dem Klassenerhalt, hat dann auch sehr gut geklappt, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast. Und dann haben wir uns sogar für die Conference League qualifiziert. Und da habe ich mir dann auch gedacht, also an der Dreifachbelastung sind schon jede Menge Vereine gescheitert und auch teilweise abgestiegen. Und hatte dann auch wieder Sorgen, ob es mit dem Klassenerhalt klappt. Und jetzt dieses Jahr, ja, wir haben uns jetzt für die Europa League qualifiziert und sind wieder wichtige Spieler weggegangen, teilweise auch schon im Winter mit Max Kruse zuvor. Und vor der Saison habe ich mir dann eigentlich aber wenig Sorgen gemacht, weil die Befürchtungen, die ich in den Jahren zuvor hatte, die hatte ich dann eigentlich nicht mehr, nachdem Union ein ums andere Mal gezeigt hat, dass diese Befürchtungen unbegründet sind. Und das ist jetzt natürlich mit aktuell auf Platz 1 liegen, ist natürlich trotzdem weit über allem, was ich mir hätte vorstellen können. Und auch bei so Ergebnissen, also ich erinnere mich noch, als wir nach Schalke gefahren sind, habe ich gesagt, ja, es wird halt wahrscheinlich ein ganz schweres Spiel, so ein 2-1 oder so, ein 1-0-Sieg würde ich jetzt auf Dauer für dich schon hoffen. Dann wird es ein Kantersieg, dann spielen wir gegen die Bayern und dann habe ich, ja, die sind jetzt angestachelt und wütend. Da wäre alles, was wir nicht mit 2 Toren mit 2 Toren Unterschied und weniger verdienen, ein Riesenerfolg und dann holen wir einen Unentschieden. Und so geht es mir eigentlich bei der Mannschaft das ganze Jahr über schon, dass ich dann immer denke, ja, also ich denke schon, ich tippe optimistisch und dann wird am Ende wird das aber noch bei Weitem übertroffen.
Also schon überraschend, aber irgendwie auch folgerichtig, denn Union Berlin steht irgendwie ja auch für einfach stetige, gute Arbeit. Ich würde Union da immer so ein bisschen, vielleicht als Fan hört man es nicht so gerne, auch mit den Freiburgern so ein bisschen in einen Topf werfen, die ja auch sehr gut dastehen in dieser Saison. Über die haben wir hier in diesem Format auch schon öfter gesprochen, dass wirklich Vereine, die ganzheitlich sehr solide Arbeit haben, die Inhalt oder in dem Verein sehr geschlossen arbeiten, wirklich auch in der Bundesliga davon zu profitieren scheinen, einen ganz klaren Weg gehen zu können und da auch wenig, ja, wirklich interne Querelen am Personalwechsel zu haben. Das heißt, Union Berlin, eben seit sie diesen Aufstieg hinlegen, ja auch stetig gute Arbeit, mit der sie im Fokus stehen. Das gilt ganzheitlich gefühlt, rund um den Verein in allen Bereichen. Ich würde das trotzdem ein bisschen gerne nochmal mit dir aufdröseln und auf einen Punkt kommen, den du auch schon angedeutet hast, nämlich die Transferpolitik und auch so ein bisschen auf diesen Sommer gucken. Denn, das hast du ja auch gesagt, es gab auch in dieser Bundesliga-Zeit, wie es für die meisten Vereine in der Bundesliga ist, aufgrund von Budgetgründen immer wieder Abgänge von wichtigen Spielern, die man dann eben nicht halten kann. Max Kruse war im Winter, auch in diesem Sommer wurden Spieler abgegeben, es kamen wieder Spieler dazu. Nimm uns doch mal kurz mit, wie du diesen Transfersommer von Union Berlin erlebt hast und was da vielleicht Schlüsselab- und Zugänge für dich jetzt auch mit dem Blick auf die letzten Spiele waren.
Ja, also ich habe auch jetzt kürzlich in einem Artikel gelesen, dass wir, ich glaube, seit Oliver Runert eingestiegen ist, 70 Transfers hatten. Und bei Bayern oder so waren es nur 26. Ich kann jetzt leider den Zeitraum nicht mehr genau eingrenzen, aber es war auf jeden Fall ein unglaublicher Personalwechsel. Also es hat sicher auch mit dem Aufstieg zu tun. Da ist fast die ganze Mannschaft ausgetauscht worden. Aber auch danach gab es eine wirklich wilde Rotation an Spielern. Was ich denke super wichtig ist, ist, dass wir schon unsere Mannschaft im Kerngerüst schon fast zusammen haben, wenn die Bundesliga gerade erst geendet hat. Also das war dann, ist eigentlich jedes Jahr so, dass die Saison endet und dann kommt eine Transfer-News nach dem anderen, teilweise im Tagestakt. Und da hat dann Olli Runert immer schon ganz früh die Mannschaft zusammen und hat dann auch in der Saisonvorbereitung, hat dann Urs Fischer das komplette Team schon zusammen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor dafür, dass wir unser Spiel, das ja sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt ist, da hat ja jeder seine Rolle. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir die Spieler schon so früh zusammen haben. Und das wichtigste Abgang ist sicher Taiwo Awoniyi zu nennen, der nach England gegangen ist für eine Rekordablöse. Und dafür wurde Jordan Pifok Sibachö verpflichtet. Bei dem ist der Name ja etwas komplexer. Er möchte, glaube ich, Pifok genannt werden und hat der Bundesliga jetzt gesagt, dass er Jordan genannt werden möchte, aber wird im Stadion immer noch als Sibachö angesagt. Und das war ein wichtiger Wechsel. In der Innenverteidigung haben wir uns auch krass verstärkt. Also da sind halt auch mit Diogo Leit jemand gekommen, der irgendwie zu den größten Innenverteidiger-Talenten der Welt noch vor ein paar Jahren gehört hat. Und die Erwartungen aber bisher nicht erfüllen konnte, aber jetzt halt auch eine wahnsinnig gute Saison spielt. Und mit Danilo Düki, der ja jetzt auch den Siegtreffer gegen Gladbach geschossen hat, der Kapitän von Arnheim gekommen ist, der auch schon europäisch gut gespielt hat und da der Kapitän mit, ich glaube, 24 Jahren auch war, also auch noch Entwicklungspotenzial hatte. Das waren schon so Hochkaräter, die ich bis jetzt bei Union noch nie gesehen hatte. Dazu noch mit Morten Torsby, der auch neben dem Platz sehr positiv auffällt durch seine Klimainitiative, hat auch erst vor kurzem einen Preis dafür gewonnen. War jetzt bei Union noch nicht wirklich so ein Faktor, aber was so die Transfermarktwerte angeht, halt auch Spieler waren, die für Union vorher in unfassbaren hohen Regalen lagen und wir eigentlich eher Spieler aus der zweiten Liga verpflichtet haben, statt aus den großen europäischen Ligen.
Die Bandbreite von Spielern, die bei Union Berlin funktionieren, die ist ja wirklich einfach riesig. Also können wir von Talenten gehen über Spieler, die wenig auf dem Zettel waren bei anderen Vereinen, bis zu Spielern, denen man eigentlich gar nicht dieses Leistungslevel europäisch spielen in der Bundesliga zugetraut hat, die ja auch über Jahre bei Union Berlin aufblühen. Da gibt es ja zwei Punkte, wie man das vielleicht so ein bisschen erklären kann. Die eine ist sicherlich das Spielerische. Und da fand ich ein sehr interessantes Zitat, was ich über Urs Fischer und seinen Fußball bei Union Berlin gelesen habe, eben, dass er ein System und eine Mannschaft geschaffen hat, wo es eigentlich ziemlich egal ist, wer spielt, dass die Einwechslung und Auswechslung auch super wenig Einfluss auf ein laufendes Spiel haben, weil jeder Spieler in seiner Rolle genau weiß, was er zu tun hat und das auch machen will. Also um da vielleicht erstmal bei diesem ersten Punkt zu bleiben, wie nimmst du dieses spielerische Herangehen von Urs Fischer wahr? Würdest du zum Beispiel bei dem Zitat mitgehen und sagen, dieser Ansatz, dass das wirklich so Rollen und so wenig Spieler abhängig ist, der macht Union Berlin auch so stark im Moment?
Ja, auf jeden Fall, da würde ich voll mitgehen. Also ich fand, es gab mal einen Tweet von einem Sportjournalisten, der gesagt hat, Union könnte auch zwei Truthähne verpflichten und die würden noch 10 Saison-Tore machen. Und es gibt jetzt auch Leute im Stadion, die mit der Nummer 2 und Truthähne drunter auf dem Trikot auflaufen. Und ich glaube, das beschreibt das ganz schön. Und ich glaube, da ist halt auch wichtig, was ich vorher gesagt habe, dass die Mannschaft schon so früh zusammen ist, weil dieses Einüben der Rolle und dass jeder weiß, was er zu tun hat, hat halt auch ganz viel damit zu tun, dass halt in der Saisonvorbereitung da wirklich intensiv gearbeitet wird. Und das zahlt sich halt jetzt aus.
Natürlich mit ein bisschen Bias, aber die Frage an dich auch nochmal, was Urs Fischer betrifft, seine Leistung bei Union Berlin, aber auch generell seine Arbeit. Wenn man ihn mit anderen Trainerkollegen vergleicht, obwohl er auch gelobt wird und Union Berlin immer gelobt wird, läuft er da für dich immer noch vielleicht sogar unter dem Radar im Vergleich zu dem, was er für eine Arbeit leistet und wie gut er als Trainer funktioniert in diesem Verein?
Würde ich ehrlich sein, ja. Also die Befürchtung ist natürlich immer noch, dass irgendein großer Verein ihn irgendwann mal zu sich holt und deswegen möchte da ich gar nicht so viel Werbung für ihn betreiben. Aber wenn man da ehrlich ist, dann muss man schon sagen, also er war ja auch nicht vor Union schon ein sehr erfolgreicher Trainer. Also er hat bei Basel damals das Double geholt, wurde dann aber nicht weiter beschäftigt, weil sein Fußball nicht ansehnlich genug war. Und seitdem hat Basel meines Wissens auch nicht mehr allzu viel gerissen. Also es war jetzt auch eigentlich ein Erfolgstrainer, der zur Union in die zweite Liga gewechselt ist. Und es gibt ein sehr, sehr interessantes Buch von Christoph Biermann, der Union mal eine Saison lang begleitet hat und der halt auch sagt, dass Urs Fischer vor allem, also seine größte Schwäche ist eigentlich die Eigenwerbung, dass er halt nicht gut darin ist, für sich selber zu werben. Und ja, da bin ich eigentlich sehr ganz froh drum, dieser Trainergott niemand anderem vorher aufgefallen ist. Und ich glaube, mittlerweile fühlt er sich auch so wohl bei uns, dass da schon was sehr Gutes kommen müsste, dass Urs Fischer wechseln wollen würde. Die Distanz zur Schweiz ist sicherlich ein Problem für ihn. Da habe ich Befürchtungen, dass er dann irgendwann mal näher zur Familie kommen möchte. Aber ansonsten, glaube ich, fühlt er sich sehr wohl und wir haben da großes Glück. Nicht nur mit Urs Fischer, sondern auch mit Olli Runert, der halt immer wieder tolle Spiele verpflichtet, die andere halt nicht auf dem Zettel hatten. Und ich glaube auch ziemlich nach Charakter scoutet. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass nicht nur die spielerischen Fähigkeiten für einen Transfer entscheidend sind, sondern auch, wie können sich die Mannschaft, wie kann man diese Spieler in das bestehende Mannschaftsgefüge integrieren? Und ich glaube, diese zwei Faktoren spielen dann. Also diese zwei Schlüsselpersonen sind, glaube ich, die wichtigsten bei Union im Moment und verantwortlich für den sportlichen Erfolg. Mehr noch als jeder Spieler auf dem Platz.
Er fühlt sich wohl, die Verträge wurden auch verlängert und ich würde nochmal rübergehen zum zweiten Punkt, der eben auch bei dieser konstant guten Arbeit und dass so viele Spieler funktionieren, sicherlich ein Faktor ist. Und zwar generell der Verein, wie man sich einfügen kann, wie ruhig und konzentriert gearbeitet werden kann. Und das mag, solange es gut läuft bei Vereinen, ein bisschen simpel klingen, aber es ist ja so, dass wir das wirklich bei Union und bei Freiburg fast schon so gesondert herausstellen müssen, weil es vielen, vielen Vereinen nicht gelingt, eben konzentriertes, ruhiges Arbeiten, wenig interne Querelen mit sportlichem Ehrgeiz, Fortschritt auch zu verbinden. Und deswegen würde ich gerne auch dir nochmal die Frage stellen, die ich auch dem Freiburger Kollegen gestellt habe. Was ist es, was Union intern in der Zusammenarbeit so besonders macht, dass das über mehrere Jahre auch so gut funktioniert, was sich sicherlich jeder Verein wünschen würde und bei sonst keinem klappt?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da, sind da, also es gibt die sogenannten Boonschen Regeln, also Fanregeln praktisch, und da das unter anderem geh nie vor der 90. Minute. Mach nie einen Spieler der eigenen Mannschaft zum Sündenbock und pfeife nicht die eigene Mannschaft aus. Und Spieler, die zu Union kommen, die wundern sich immer, dass selbst wenn es Niederlagen gibt oder bittere Punktverluste, dass das dann da teilweise die Spiele sind, bei denen die Mannschaft dann am längsten gefeiert wird. Also es gab da letzte Saison das 1-1 gegen Fürth, gegen den letzten, wo das Stadion noch ewig lang da war und die Spieler gefeiert hat. Und das ist, glaube ich, was, was ich eigentlich nicht verstehe, warum das bei anderen Vereinen anders ist. Weil, also ich habe auch so Führungskräfteseminare besucht und es ist so, dass man eigentlich durch Druck und durch relativ wenig erreicht, was Kreativarbeit angeht. Also durch Druck schafft man es, so einfache Arbeiten besser ausführen zu können. Aber wenn man kreative Dinge von erwartet, und Fußball ist ja auf jeden Fall nicht nur Handwerk, sondern halt auch wirklich kreatives Arbeiten, muss man halt auch den Raum für Fehler zulassen. Und das macht Union mit seinem Umfeld und auch seinen Fans, also ich schließe da auch uns mit ein, glaube ich, sehr, sehr gut, da, wenn Dinge mal nicht so laufen, und wir haben ja jetzt zum Beispiel gegen Bochum, gegen den letzten verloren. Wenn das Bayern passiert wäre, würde ich nicht wissen, was da los ist. Aber bei Union ist es erstens dadurch, dass viele, viele Fans schon so viel erlebt haben an gefälschten Bankbürgschaften und was weiß ich noch alles, dass sowieso alle gerade auf Wolke 7 stehen, schweben und kaum fassen können, wie erfolgreich Union ist, und halt auch diese Regeln, die halt ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich halt auch Spieler wohlfühlen und viel besser entwickeln können, als es vielleicht bei anderen Vereinen können.
Das auf jeden Fall nochmal eine spannende Zusammenfassung, auch interessanter Aspekt, den wir bei Freiburg gerade mit den Fans gar nicht so drin hatten in unserem Gespräch. Also vielen Dank schon mal für die Einblicke da. Ich würde gern nochmal jetzt ein bisschen in die nahe Zukunft blicken. Wir haben ja viel jetzt auch über die vergangenen Jahre gesprochen. Am Wochenende wartet das Spiel gegen Leverkusen auf Union Berlin. Die sind gerade ja durchaus angeschlagen. Nach einem Auftaktsieg für Xabi Alonso gab es keinen Sieg mehr unter ihm als Trainer für Leverkusen. Und es ist meiner Meinung nach auch wieder eine Mannschaft, die von den spielerischen Ansätzen, von der spielerischen Idee eine Mannschaft ist, die bei Union richtig schön reinlaufen könnte, um es mal so zu sagen. Also die Union von der Ausrichtung her sehr gut liegt. Man hört es raus, ich bin tatsächlich ganz positiv gestimmt, dass Union Berlin auch nach diesem Wochenende immer noch an der Tabellenspitze steht. Aber was erwartest du für ein Spiel in Leverkusen?
Ja, es ist ganz schwierig für mich, die Mannschaft einzuschätzen. Also von den Einzelkönnern sind sie sicher besser aufgestellt als Union. Und sie haben ja zum Beispiel auch bei besagtem Auftaktsieg von Xavi gezeigt, dass sie auch wirklich anders können. Deswegen hängt das, glaube ich, auch sehr davon ab, welches Gesicht Leverkusen zeigt. Denn ich hoffe, dass es das Gesicht das sie auch in den restlichen Spielen gezeigt haben oder in vielen Spielen. Und dass sich an Union die Zähne ausbeißen werden. Aber dass wir da oben stehen, hängt natürlich auch ein bisschen mit der Schwäche der anderen Mannschaften zusammen. Also Bayern kommt ja jetzt langsam wieder ins Rollen, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass langfristig wir auf dem ersten Platz bleiben, weil ein Punkt Unterschied, man müsste ja praktisch alle Spiele gewinnen, wenn Bayern jetzt so weiterspielt, wie sie jetzt gerade wieder ins Laufen kommt. Da hilft uns vielleicht maximal noch die WM, wo wir relativ wenig Spieler abstellen. Also ich habe mal nachgerechnet, und es könnten eventuell nur vier Spieler sein. Aber auch so Spiele gegen Leverkusen, da ist es für mich sehr schwer, da was zu erwarten. Also ich hoffe auf einen 2-0-Sieg, aber wie gesagt, hängt halt auch sehr davon ab, wie Leverkusen jetzt auftritt.
Dann lass mich da nochmal anschließen an was du gesagt hast, nämlich man steht auch an der Spitze aufgrund der Schwäche von den anderen Mannschaften. Sicherlich dürfte das auch ein Punkt sein in der Liga, wo Bayern spielt. Das muss man so festhalten. Was ich immer interessant finde oder was ich mir oft denke, wenn ich Union spielen und vor allen Dingen auch gewinnen sehe, ist aber zusätzlich, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, Union Berlin spielt gerade den perfekten Bundesliga-Fußball. Die Art Fußball, die in der Bundesliga, wenn man sich anguckt, was sonst für Mannschaften konkurrieren, ich habe es ja auch schon bei Leverkusen angesprochen, die Mannschaften, die vermeintlich individuell besser besetzt sind, die mehr Geld haben, die tun sich super schwer, eine Mannschaft wie Union Berlin zu bespielen. Gleichzeitig finden sie aber öfter Lösungen gegen tiefstehende Mannschaften, die vermeintlich unter ihnen in der Tabelle stehen, als der BVB zum Beispiel, der sich super schwer tut mit einem teureren Kader. Wenn ich dir das als Aussage mitgebe, Union Berlin spielt gerade den perfekten Bundesliga-Fußball, wie stehst du dazu?
Ja, also Frage ich mich, ja, also der perfekte Bundesliga-Fußball insofern, also wir tun uns auf jeden Fall besser, leichter damit, wenn wir hinten drin stehen. Und das ist ja auch in der Bundesliga leider eher das bevorzugte Spielmittel. Das ist ja selten Offensivfeuerwerke. Wo ich nicht ganz mitgehen würde, ist, dass wir uns leichter tun gegen Gegner, die weiter unten stehen. Also da haben wir uns jetzt eigentlich oft schwer getan. Das scheint sich jetzt erst so langsam zu entwickeln. Also jetzt gegen Gladbach war eigentlich so das erste Spiel, an das ich denken kann, wo wir wirklich dann auch Druck entwickelt haben und das eigentlich auch erst dann in der Schlussviertelstunde. Wir hatten halt auch so Spiele wie gegen Stuttgart, wo ich sagen muss, das war eigentlich eher glücklich, dass wir gewonnen haben. Da hat Stuttgart auch eher defensiv gespielt und auch gegen Bochum haben wir ja, wie gesagt, verloren. Also wir tun uns, glaube ich, eher leichter, wenn wir den Gegner kommen können und kontern können mit so schnellen Spielern wie Geraldo Becker und Jordan. Aber wenn wir das Spiel machen müssen, dann tun wir uns da oft schwer. Aber bei dem Gladbach-Spiel habe ich eine Entwicklung gesehen und auch gegen Heidenheim, die waren jetzt zwar nur ein Zweitligist, aber da war ich auch wirklich beeindruckt, wie souverän und wie abgeklärt das Spiel gelaufen ist. Aber das ist eigentlich erst eine Entwicklung, die ich in den letzten Spielen sehe und nicht über den gesamten Saisonverlauf schon.
Das ist ja eigentlich auch eine schöne Nachricht, wenn es immer noch Luft nach oben gibt und man noch Ziele haben kann mit dieser Mannschaft. Ein Ziel, das ganz nah ist, damit würde ich unser Gespräch gerne abschließen, ist zum jetzigen Zeitpunkt eben die Herbstmeisterschaft. 3 Spieltage sind es noch, 9 Punkte sind zu vergeben, 1 Punkt Vorsprung hat man gerade an der Tabellenspitze. Aus eigener Kraft ist es machbar. Das würde bedeuten, im besten Falle 3 Siege, Leverkusen, Augsburg und Freiburg ist das Restprogramm. Ganz kurz und knackig zum Abschluss gefragt, wird Union Berlin Herbstmeister?
Ich glaube es nicht, weil das Spiel gegen Freiburg in Freiburg wird, glaube ich, ein ganz schweres. Und ich glaube, da, spätestens da, wird man Punkte liegen lassen. Und ich glaube nicht, dass Bayern jetzt noch bis zum Winter Punkte liegen lässt.
Das die Einschätzung von Dominik, der heute mit uns über Union Berlin gesprochen hat und der sich auch hier wieder den Raum lässt, dass sein Verein ihn noch positiv überraschen kann Richtung Herbstmeisterschaft. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, um über Union zu sprechen, Dominik. Das war sehr interessant.
Gerne.
Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, machen jetzt eine kurze Pause. Dann springen wir nochmal nach Mainz, gucken nochmal, was bei den 05ern so los ist vor diesem 13. Spieltag. Das machen wir, wie gesagt, nach einer ganz kurzen Pause. Hören uns gleich wieder. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade dann mal ausführlicher über den Tabellenführer aus Berlin gesprochen und wollen jetzt über die Mainzer sprechen, haben wir ja auch schon angekündigt. Da einen Blick auf die aktuelle Form werfen, was gerade so in Mainz los ist. Und da gibt es natürlich niemand Besseren, um darüber zu sprechen, als Felicitas Boos von den Hinterhofsängern, die heute bei uns ist. Hallo Felicitas.
Hallo.
Wir sind also jetzt bei den Mainzern mal wieder angekommen, haben auch schon länger nicht über die Mainzer geredet. Ist ja jetzt so ein bisschen die Krux bei diesem Schwerpunkt, bei dieser Schwerpunktlegung im Format, dass wir nicht mehr über jeden Verein konstant auf dem Laufenden sind. Andererseits haben wir dann eben auch genug Zeit, um in Ruhe drüber zu sprechen, was da in den letzten Spielen los war. Bei Mainz war ja gerade in den letzten beiden Bundesligaspielen einiges los. 5 Tore gegen Köln geschossen, haushoch gewonnen. 6 Tore gegen Bayern kassiert, haushoch verloren, könnte man sagen, wenn man auch immer gnädig ist, wenn es gegen Bayern geht. Und jetzt an diesem Wochenende geht es für die Mainzer gegen Wolfsburg. Das ist also die spielerische Ausgangssituation. Bevor wir dann nochmal tabellarisch und auf die gesamte Saison gucken, vielleicht tatsächlich auch erstmal an dich die Frage, wie siehst du die aktuelle Form der 05er?
Ein bisschen gemischt. Also ich glaube, was viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist, dass es tatsächlich die erfolgreichste Bundesliga-Saison von Mainz 05 ist seit 12 Jahren. Und das will was heißen. Trotzdem, auch in den Gesprächen, die wir vorher schon geführt haben, waren wir Fans nicht so ganz glücklich mit dem, was die Mannschaft bis dato auf den Rasen gebracht hat. Das hat sich aber im Oktober tatsächlich geändert. Also ich glaube, was da wirklich krass war, war die Woche, wo auch Pokal war, wo wir aus der ganzen Woche, aus dem Spiel gegen Bremen und du hast jetzt Köln auch schon angesprochen und auch Lübeck, da sind wir mit 10-0 Toren rausgegangen. Was natürlich im Bo-Svensson-Universum das Wichtigste ist, dass wir zu null rausgegangen sind. Aber das ist wirklich eine Woche gewesen, die wirklich bemerkenswert war, weil wir doch gesehen haben, dass die polyvalenten Spieler, die Mainz 05 im Kader hat, auch endlich mal so eingesetzt werden, wie man sie einsetzen könnte. Wir hatten am Anfang der Saison ein bisschen Bedenken, dass es bei den Innenverteidigern relativ knapp werden könnte, weil wir als nominelle Innenverteidiger tatsächlich nur Bell, Hack und Leitsch im Kader haben. Und davon ist halt Leitsch ausgefallen und Bell und Hack waren teilweise gesperrt oder nicht ganz fit. Und da war natürlich die Frage, wer kann da spielen? Die Option, Widmer nach innen zu ziehen, wurde getestet. Die wurde auch letzte Saison schon getestet. Die ist aber nach wie vor nicht besonders erfolgreich. Und was ganz schön zu sehen war, ist einfach, dass Eddie Nilsson Fernandes jetzt in die Innenverteidigung gerückt ist, der einfach dadurch, dass er Achter, Sechser auch spielt, extrem viel von hinten das Spiel aufbauen kann. Und das hilft dem Mainzer Spielaufbau wirklich, wirklich sehr. Und dass das von Anfang an funktioniert, war nicht so abzusehen. Es gibt auch Fans bei uns, die immer noch nicht Eddie als wirkliche, als Ersatz für einen Innenverteidiger sehen, aber es macht das Spiel einfach extrem viel variabler. Dann haben wir Aaron, der in einer wirklich guten Verfassung ist. Danny da Costa ist zurück, der auf Außen einen tollen Job macht. Der war jetzt leider gegen Bayern auch nicht dabei, der war krank, aber es sind doch wirklich gute Zeiten eigentlich für den Mainz 05, vor allem, ja, ganz vorne muss man natürlich auch noch Ingwertsen nennen, der einfach jetzt mit 5 Toren in 5 Spielen auch einen Lauf hat, wo wir uns auch tatsächlich im Rückblick auf das Bayern-Spiel gefragt haben, warum der nicht von Anfang an gespielt hat, aber Bo hatte gemeint vor dem Spiel, das wäre, man müsste auch mal was anders machen, deswegen hat Johnny gespielt. Das war nicht so ganz erfolgreich, aber Inge hat ja trotzdem getroffen. Und ich finde, im Rückblick auf das Bayern-Spiel hört es sich schlimmer an, als es letztendlich war. Die erste Hälfte der 05er war nicht, also zu Beginn nicht so ganz gut, aber wir haben uns dann auch gefangen. Und wenn es, wenn wir dann nicht zweimal an Latte und Pfosten schießen, der Elfmeter auch nicht so läppisch geschossen wird, dann sieht es auch ein bisschen enger aus. Aber so ist es natürlich ein bitteres Endergebnis gewesen, ganz klar.
Ich würde im Verlauf unseres Gesprächs nochmal auf ein, zwei Sachen zurückkommen, die du da gerade auch schon ausgeführt hast. Trotzdem erstmal generell auf die Tabelle blicken wollen. Auf Platz 9 stehen die Mainzer, 18 Punkte. Das ist auch schon gesagt, eine erfolgreiche Saison aus Mainzer Sicht. Man ist nach 12 Spieltagen ja auch nur noch 2 Punkte von dieser magischen 40 Punkte insgesamt, 20 Punkte pro Halbrunde, wenn man zumindest mit dem sicheren Klassenerhalt rechnen will, Grenze erstmal weg. Also da sieht es gut aus. Was bei Mainz, genau auch in der Mitte der Tabelle mal wieder so ein bisschen auffällig ist für mich von außen, ist, dass es eine Mannschaft ist, die meistens auswärts auftritt und du denkst, Mensch, Mainz ist eine richtig gute Bundesligamannschaft, die fahren gute Ergebnisse ein, wo kann das für sie hingehen? Und dann dieses Jahr, ja auch spiegelverkehrt zum letzten Jahr, bei Heimauftritten sieht es manchmal nicht so gut aus, die Ergebnisse stimmen nicht so und so pendelt man sich in der Mitte ein. Ist das eine Einschätzung, die du deutlich dichter dran mitgehen würdest, dass diese Mannschaft auch noch zu oft 2 Gesichter hat oder siehst du tatsächlich eher eine Konstanz, die du uns vielleicht hier mitgeben kannst, die von außen nicht so sichtbar ist?
Wir haben tatsächlich für deine Beobachtung in Mainz auch einen Ausdruck, das nennt sich Mainz 0,5. Also wir sind das ja quasi schon gewohnt. Eine richtig schlechte Rückrunde, eine schlechte, richtig schlechte Hinrunde, eine richtig gute Rückrunde, die rettet das dann so ein bisschen. Diese Saison hatten wir richtig gute Auswärtsspiele und richtig schlechte Heimspiele. Und ich finde es immer noch krass, was man sich vor Augen führen muss, dass wir bis zum Köln-Spiel zu Hause kein einziges Heimtor hatten. Und dann erstmal 5 Stück auf einmal und davon dann eigentlich 7 und 2 konnten nicht gegeben werden. Aber ja, da ist irgendwie der Knoten geplatzt und lässt natürlich uns so ein bisschen hoffen, dass das Spiel gegen Wolfsburg und auch das Spiel gegen Frankfurt, die letzten 2 Heimspiele, dass wir da noch ein paar Tore sehen können.
Trotzdem nochmal irgendwie, wenn man diese Mitte sucht, wo ist für dich ja das Leistungsmaximum dieser Mannschaft? Wo kann diese Mannschaft hin, wenn man vielleicht noch mehr Konstanz reinbekommt? Denn manchen Spielen, wie gesagt, spielt man ja wie jemand aus dem oberen Tabellendrittel, in manchen Spielen nicht. Ist das tatsächlich eher eine Frage, wenn diese Konstanz auch noch reinkommt, dass Mainz sogar noch einen kleinen Sprung in der Tabelle machen könnte?
Also ich glaube, wenn, dann ist das ein bisschen Augenwischerei, weil meins ist immer das oberste Ziel der Klassenerhalt. Das hört sich sehr langweilig an, ich weiß, aber das ist tatsächlich das Maß aller Dinge hier. Und wir hatten im Podcast das auch mal ein bisschen ausgewertet, weil wir mit dem Institut für Spielanalyse zusammenarbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass durch die verkürzte Sommerpause und halt jetzt die anstehende WM, Mannschaften, die eigentlich eher Ballbesitzfußball spielen, zu Beginn der Saison relativ viele Probleme hatten. Jetzt gehört Mainz natürlich nicht dazu. Das heißt aber, dass es für uns in dem Fall wichtig war, keine Punkte liegen zu lassen, sondern die Punkte zu sammeln. Und wir gehen davon aus, dass wenn die WM rum ist und die Mannschaften sich wieder gefunden haben, also auch zum Beispiel wie jetzt Wolfsburg oder Bayern, die jetzt erst richtig ins Spielen reinkommen, dass das dann auch schwieriger wird für Mannschaften, die eigentlich eher nicht auf Ballbesitz setzen. Deswegen ist zum Beispiel auch für mich das überhaupt keine Überraschung, dass Union Tabellenführer ist. Die spielen einfach einen ganz anderen Fußball und können sich da besser drauf einstellen.
Wenn wir über diese Winterpause reden, die ja vor allen Dingen von Vorteil sein wird für Mannschaften, die nicht so viele Nationalspieler Richtung WM abstellen. Wie ist da die Situation bei Mainz? Ist es eher eine Zeit, auf die man sich jetzt auch mal freut, weil man viele Spieler dabei, weil man durchatmen und gemeinsam nochmal wirklich über 2 Monate arbeiten kann? Oder ist das aus Mainzer Sicht eher ein Bruch in dieser Saison?
Also Bo Svensson hat gesagt, er findet es ein bisschen schwierig. Ich bin auch mal gespannt, wie es laufen wird, weil natürlich, also wir stellen nicht viele Spieler ab, aber es sind dann doch so ein paar Leistungsträger, die vielleicht nicht dabei sind. Und wir haben 2 Trainingslager, einmal vor und einmal nach Weihnachten, beide auf Mallorca. Da muss man einfach gucken, was da passiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt durch diese lange Pause auch schwierig wird, weil klar, du musst das mit Testspielen irgendwie bestreiten, aber so dieser Liga-Alltag, der fehlt dann letztendlich schon. Und das ist ja sonst mit einer längeren Sommerpause, und also mit einer gleich langen Sommerpause wie Winterpause, kommt man da ja irgendwie ein bisschen hin.
Du hast eben schon erwähnt, und ich habe ja auch schon gesagt, ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, Ingvartsen im Sturm, mittlerweile sehr, sehr gut drin, und dann vor dem Bayern-Spiel der Wechsel auf Johnny Burkhardt, wo Bo Svensson, hast du auch gesagt, vom Spiel das erklärt hat, man muss auch mal was anderes machen, und er hätte ein gutes Gefühl bei Burkhardt. Burkhardt hat das nicht so hundertprozentig zurückgezahlt in dem Spiel, weil es dann eben auch einfach diese herausstellenden Szenen zumindest gab, wie diesen ziemlich schwachen Elfmeter. Da hat man sich dann schon gedacht, gut, vielleicht lag man da mit dem Gefühl ein bisschen daneben. In den letzten Saisons haben wir hier über Johnny Burkhardt hauptsächlich mit sehr viel Lob gesprochen. Diese Saison tut er sich schwerer. Was ist da die Situation rund um ihn gerade, auch aus deiner Sicht?
Also ich glaube, auf Johnny Burkhardt lagen schon immer extrem viele Hoffnungen, dass er den Durchbruch schafft und ein richtig großer Stürmer wird. Wir merken halt jetzt in dieser Saison, dass das noch etwas auf sich warten lässt. Und er ist halt eben jetzt nicht mehr der NLZ-Spieler, der hochgezogen wird und ab und zu mal glänzt, sondern er muss konstant Leistung bringen. Er hat extrem davon profitiert, dass er in Karim Onisivo einfach einen Sturmpartner hat, mit dem er gut harmoniert. Und die zwei haben ja auch zusammen ziemlich viele Tore geschossen letzte Saison. Jetzt haben wir aber mehr Varianz drin. Und dann siehst du auch zum Beispiel, dass halt Inger als Wandspieler oder Bürzog, der jetzt zwar ein paar Mal suspendiert war, aber der eigentlich auch ganz gut ist, dass wir da Alternativen haben, die auch sehr gut funktionieren. Und da braucht, ja, ich finde, da muss Johnny auch seinen Platz finden und sich beweisen. Und wenn man dann so Spiele geht, so Spiele sieht wie gegen Bayern, fragt man sich schon, wie kann er sich im Training bewiesen haben, dass die Leistung, die er gegen Bayern zum Beispiel gezeigt hat, also dass das reicht, um gegen Bayern in der Startelf zu stehen. Das haben wir nicht so, also aus unserer Perspektive nicht so ganz verstanden. Wir haben mit Danny da Costa am Wochenende auch nochmal gesprochen. Der sagt, okay, Johnny, der war auch verletzt, aber der braucht einfach auch die Spielzeit. Aber also ich finde, aus meiner Perspektive fehlt es da aktuell, und ich würde Inge immer den Vorzug geben.
Wir gehen in die, oder wir sind in der 2. vollen Saison von Bo Svensson, ist ja dann gekommen, hat eine furiose Rückrunde gespielt, den Klassenerhalt für Mainz gesichert nach einer sehr, sehr schwachen Hinrunde. Dann gab es die letzte Saison Mainz 0,5 hast du auch schon so ein bisschen als Stichwort gesagt. Wenn wir jetzt wirklich auf den Trainer gucken und die Zeit, die er da ist, die jetzt schon ein bisschen länger ist, wie siehst du die allgemeine Entwicklung unter ihm? Wir haben ja auch immer mal wieder mit jemandem, mit dir oder mit deinen Kollegen vom Podcast gesprochen. Da gab es auch immer mal wieder durchaus kritische Punkte. Vor allen Dingen auch eine sehr interessante Frage für mich. Was siehst du da noch an Entwicklungspotenzial auch unter diesem Trainer? Wie weit kann das gehen mit Svensson in der Zukunft?
Also ich glaube, dass klar ist, dass Svensson immer von der Defensive her aufbauen wird. Und das war ja das, was uns die Rückrunde gerettet hat und das, womit wir alles aufbauen können, dass wir einfach klar haben, wie Zuständigkeiten hinten sind und die Defensive funktioniert. Und was einfach in der letzten Saison schon zu sehen war, ist, dass das Umschalten nach vorne einfach noch nicht so gut klappt, beziehungsweise dass da irgendwie ein Missing Link ist, der noch geschlossen werden musste und dass die Frage wirklich sich eigentlich immer stellt, okay, wir sehen jetzt Defensivfußball unter Svensson, aber was ist der Plan für die Offensive? Weil es ist schön, wenn wir keine Gegentore kriegen, aber wir müssen vielleicht auch mal ein paar schießen. Und da muss man wirklich sagen, dass jetzt auch der Punkt ist, wo wir Fans oder auch wir im Umfeld von 1:5 sehen, wie sich das verändert. Also wir haben einfach zum Beispiel, das war das, was auch gegen Bayern einfach zu sehen war, Dominic Kohr, der als Zentrale da extrem wertvoll ist, der eine gute Übersicht hat, der auch zum Beispiel so einen Leistungsverlust, den wir bei Stach beobachten konnten, diese Saison gut auffangen kann und dass auch auf einmal so ein, ja, wie so ein Fingerspitzengefühl entstanden ist, wie du Spieler wirklich einsetzen kannst, die auf vielen Positionen spielen können. Da habe ich Eddie Milson Fernandes schon angesprochen, aber auch zum Beispiel Jae-Sung Lee, der einfach vorne viel mehr eingesetzt wurde, viel offensiver und da einfach ja nicht so ganz defensiv mit zurückgearbeitet hat, was natürlich dann nicht so gut funktioniert hat. Aber der wurde zum Beispiel auch dann auf der 6 mal eingesetzt oder weiter hinten. Das hat einfach viel besser funktioniert. Und ich glaube, da merken wir jetzt einfach gerade, dass Bo Svensson als junger Bundesliga-Trainer, der er einfach ist, viel mehr auch arbeitet und mit seinem Trainerteam im Austausch ist, wie sie das variabler gestalten können. Wir haben auch nicht mehr den Punkt, dass super spät gewechselt wird oder dass immer die gleichen Personen kommen. Das war ja letzte Saison auch so ein Thema. Sondern es ist wirklich, du hast das Gefühl, es wird viel mehr agiert, denn reagiert. Und das ist eine positive Entwicklung.
Also positive Entwicklung bei Mainz gibt es festzuhalten. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch kurz aufs kommende Wochenende konkret blicken. Wie gesagt, da geht es gegen Wolfsburg für die Mainzer und damit gegen eine Mannschaft, die auch so ein bisschen Zeit gebraucht hat, um in die Saison und vielleicht auch unter dem neuen Trainer klarzukommen. Mit Niko Kovac, die letzten 5 Spiele hat man nicht mehr verloren, 2 gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Kovac ist bei Wolfsburg angekommen. Es ist kein berauschender Fußball, den man bei Kovac erwarten kann, aber die Mannschaft setzt um, was er sich vorstellt, und das schlägt sich dann auch jetzt in Punkten nieder. Man entfernt sich von der Abstiegszone, wo man ja nach den ersten Spieltagen noch stand, und es ist jetzt ein deutlich unangenehmerer Gegner als zu Beginn der Saison, sagen wir es mal so. Blöderweise aus Mainzer Sicht ist es auch noch ein Heimspiel, Felicitas. Deswegen erstmal an dich die Frage, was erwartest du dir für ein Auftreten, was erwartest du dir vom Spiel am Samstag?
Ich persönlich erwarte mir mal Tore, weil ich hatte leider nicht das Vergnügen, gegen Köln im Stadion zu sein, und ich habe diese Saison noch kein einziges Heimtor gesehen. Das geht wirklich gar nicht. Das heißt, da muss was passieren. Ich bin vollkommen bei dir. Es ist kein besonders guter Zeitpunkt, um gegen Wolfsburg zu spielen. Aber ich meine, wir hatten es letzte Woche auch mit den Bayern. Wir hätten, wenn wir früher in der Saison gegen sie gespielt hätten, wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser ausgesehen. Von daher ist eigentlich das Einzige, was ich mir für das Spiel gegen Wolfsburg wünsche, Mut. Also ich will keine defensive Aufstellung sehen, sondern ich will, dass wir nach vorne spielen, dass wir endlich wieder das auf die Straße bringen, was uns eigentlich auch in der Saison bis jetzt geholfen hat. Das heißt, ganz konkret würde ich wirklich gerne Inge in der Startelf sehen.
Also da auch konkrete Wünsche, dann würde ich abschließend an dich nochmal fragen, weil ich den Kollegen Dominik bei Union Berlin auch nochmal so eine abschließende Frage bis zur Winterpause gestellt habe. Das Restprogramm ist Wolfsburg, Schalke und die Eintracht aus Frankfurt. Bei der Union, oder bei der Union darf man nicht sagen, bei Union habe ich gefragt, werden Sie Herbstmeister? Bei Mainz orientiere ich mich an eurem Saisonziel und frage dich, schaffen Sie die 20 Punkte in diesen letzten 3 Spielen?
Safe. Das glaube ich, das steht außer Frage. Also ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr tatsächlich. Ich hoffe mir ein bisschen was vom Auswärtsspiel gegen Schalke. Und natürlich ist es auch für uns schön als Mainzer, dass wir am 12.11. zu Hause gegen Frankfurt spielen. Das ist eigentlich so nah am Fastnachtsbeginn, dass da ein bisschen Party zu erwarten ist.
Gute Aussichten, also tabellarisch und auch was die Terminansetzung angeht für die Mainzer. Ich sage Dankeschön an Felicitas Boos von den Hinterhofsängern, dass sie heute bei uns war, um über Mainz zu sprechen. Vielen Dank, Felicitas.
Immer gerne.
Sei auch allen Hörerinnen und Hörern nochmal ans Herz gelegt, da bei den Hinterhofsängern durchaus reinzuhören, ist mein Lieblings-Fan-Podcast oder Vereins-Podcast. Ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung ist, aber toll, mit sehr viel Liebe gemacht und immer wieder sehr, sehr spannend, sei euch ans Herz gelegt. Und Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen mit der englischen Woche, wie wir was unterkriegen. Spätestens am Donnerstag wird es aber auf jeden Fall nochmal eine reguläre Folge geben, bevor wir dann in die WM und Winterpause gehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und versucht, gute Menschen zu sein. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.